Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Ja, wir haben lange drauf gewartet und Ende März war es dann endlich soweit. Der Bundestag hat die neuen Regeln für die private Altersvorsorge beschlossen. Manche Medien titelten bereits euphorisch vom Ende der teuersten Lebenslüge Deutschlands. Und gemeint ist natürlich das Riester-Modell, das nun endgültig aufs Altenteil geschoben wird. Ja, aber ist das Neue auch wirklich besser? Die Bundesregierung hat auf den letzten Metern noch einmal am Gesetzespaket geschraubt und genau deshalb und weil es eben für die Altersvorsorge wirklich ein bahnbrechendes Thema werden kann, wollen wir heute erneut auf das sogenannte Altersvorsorgedepot schauen. Und gleich noch ein Hinweis, diesen Podcast können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Tja, und da wir dieses Thema ja vor kurzem schon mal wie üblich mit dem CEO der Quirin Privatbank, Karl Matthäus Schmidt, besprochen haben, haben wir uns heute eine zweite Expertenstimme der Bank ans Mikro geholt. Professor Dr. Stefan May, er ist Leiter Anlagestrategie und Produktentwicklung und, ja, darf ich das überhaupt sagen, aber ich tue es einfach, passenderweise der älteste Mitarbeiter der Bank und vielleicht auch von daher ein guter Ansprechpartner in Sachen Altersvorsorge. Ich hoffe, du verzeihst mir die Bespitze am Beginn. Hallo Stefan.
Hallo Andreas, grüße dich.
Ja, mit Karl haben wir ja schon mal Ende Januar über die neue private Altersvorsorge gesprochen. Nun also gleich nochmal, warum eigentlich?
Also ich gehe mal über die subtile Form der Altersdiskriminierung hinweg, ja, und komme gleich auf deine Frage zu sprechen. Warum jetzt nochmal das Thema aufwärmen? Aus 2 Gründen. Als du zuletzt darüber gesprochen hattest, war das Ganze im Grunde noch ein ungelegtes Ei. Das heißt, es war nur ein Gesetzesentwurf. Mittlerweile ist das Ei gelegt und es gibt einen Bundestagsbeschluss. Es muss allerdings noch der Bundesrat zustimmen. Theoretisch könnte der noch dazwischen grätschen. Davon geht man aber eigentlich nicht aus, denn der Start ist ja für Anfang 27 geplant. Und wenn jetzt der Bundesrat hier große Änderungswünsche anmelden würde, beziehungsweise das in den Vermittlungsausschuss geben würde, dann wäre der Termin vermutlich nicht zu halten. Ja. Daher wird allgemein davon ausgegangen, dass das weitgehend so durchgeht. Mhm. Das ist der eine Punkt, sozusagen die Formalie. Und der zweite Punkt, es hat tatsächlich noch substanzielle Veränderungen gegeben.
Und die wollen wir uns natürlich in diesem Podcast genauer anschauen. Zunächst, na klar, Verzögerung sollte man sich nicht leisten. Die Reformmüdigkeit ist ja allenfalls zu spüren. Und am Ende des Tages müssen ja auch noch die passenden Produkte auf die Rampe geschoben werden. Aber sag mal, Stefan, an welchen Stellen wurde denn etwas geändert? Du hast es ja schon angedeutet.
Es wurde im Kern an 4 Stellen geschraubt, von denen ich von 3 sagen würde, sind wirklich positive Veränderungen und eine ein bisschen fragwürdig. Also das einmal, man hat noch stärker in den Fokus genommen, Haushalte mit geringem Einkommen und daher mit relativ geringer Sparleistung. Das ist die erste Veränderung, die ich positiv sehen würde. Das zweite, ganz wichtig, man hat weiter den Kostendeckel abgesenkt. Man muss wissen, bei Riester gab es überhaupt keine Kostenbegrenzung. Im ersten Entwurf gab es eine zu hohe Kostengrenze, die wurde mittlerweile auf 1% abgesenkt. Und man hat ebenfalls wichtig den Kreis der Selbstständigen mit einbezogen. Denn es ist ein bekanntes Problem in der Altersvorsorge, dass es viele Kleingewerbetreibende, Freiberufler und so weiter gibt, die zu wenig eigenverantwortlich für ihre Altersvorsorge gemacht haben und die sind jetzt in diesen Förderkreis oder in den Kreis der zu fördernden Personen mit aufgenommen worden. Der vierte Punkt, etwas zweischneidig, es soll jetzt auch einen öffentlichen Anbieter einer solchen Altersvorsorgedepots geben. Man weiß noch nicht, wer das sein soll, aber das wurde sozusagen zuletzt noch in das Paket mit aufgenommen, dass neben den privaten Anbietern, also Banken, Finanzdienstleistern, jetzt eben auch noch einen öffentlichen Anbieter von Altersvorsorgedepots geben soll.
Ja, da ist doch einiges Positives dabei. Da hat sich's Warten ja gelohnt in den letzten Wochen. Und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, lieber Stefan, lass uns doch vielleicht noch ganz kurz etwas Vergangenheitsbewältigung betreiben. Was war denn eigentlich das Problem mit Riester? Warum ist die Freude über das Aus für Riester eigentlich so groß?
Naja, ob sich wirklich alle so freuen, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, denn es haben ja einige ganz, ganz gut verdient an der Fehlkonstruktion des Riester-Projektes. Also das Hauptproblem bei Riester war, dass man einfach feststellen muss, gibt's ja nun wirklich, glaube 15 Jahre mittlerweile, man muss einfach feststellen, das, was man damit eigentlich beabsichtigt hatte, dass Vermögensbildung für breite Bevölkerungskreise, vor allen Dingen auch für Bevölkerungskreise, die ein geringes Einkommen haben, dass das einfach nicht gelungen ist. Und dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Nämlich einmal war mit jedem Riester-Vertrag immer eine verpflichtende Garantie verbunden. Das heißt, es mussten die einbezahlten Beiträge garantiert werden. Und das hat die Anbieter daran gehindert, wirklich auch stärker auf die Finanzmärkte, speziell auf die Aktienmärkte zu setzen. Und das Zweite, was sozusagen die Vermögensbildung ebenfalls verhindert hat, waren die Kosten. Es gab, ich habe es schon kurz angesprochen, bei Riester keine Kostendeckelung. Und das hat dazu geführt, man muss es leider so sagen, dass die Anbieter massiv zugelangt haben und extreme Kosten aufgerufen haben. Also die Kostensätze bei Riester-Verträgen waren mit unter allen Fonds die höchsten. Das hat eben dafür gesorgt, dass die Vermögensbildung einfach nicht funktioniert hat. Mittlerweile ist es anders, denn wie gesagt, neben den Garantieprodukten gibt es eben jetzt auch Altersvorsorgeprodukte, bei denen man auf eine Garantieleistung verzichten kann. Und das möchte ich hinzufügen, auch verzichten sollte. Denn wir haben es mit so langen Anlagehorizonten bei Altersvorsorge zu tun, dass man diese Garantien definitiv nicht benötigt. Ja. Und das Problem der übermäßigen Kosten ist auch gelöst, zumindest teilweise gelöst, denn es gibt jetzt einen Kostendeckel von 1%. Der war im ursprünglichen Entwurf, im ursprünglichen Regierungsentwurf noch bei 1,5% per anno, was ehrlich gesagt viel, viel zu hoch ist. Und der wurde nun abgesenkt auf 1%.
Also auch da hat sich dann noch auf den letzten Metern ein bisschen was bewegt mit dem Prozent. Und jetzt wird also endlich eine Altersvorsorge ohne verpflichtende Garantien gefördert. Und du bist ein Fan davon, das habe ich gerade rausgehört. Denn dadurch kann man ja nun auch stärker am Kapitalmarkt investieren. Das ist dann das, was man als Altersvorsorgedepot bezeichnet und was jetzt auch seit einigen Wochen durch die Medien geistert. Stefan, wie schaut das jetzt konkret aus, dieses Altersvorsorgedepot?
Lass mich vorab vielleicht noch, um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, zu klären. Also es gibt noch weiter die Möglichkeit, Altersvorsorge zu betreiben mit Garantieleistungen. Es ist also auch noch vorgesehen, dass angeboten werden kann, entweder 80% der bezahlten Beiträge oder der Leistungen garantiert zu bekommen oder sogar 100%. Das war aber früher nur so. Und mittlerweile gibt's daneben eben das, was man, wie du es schon sagst, als Altersvorsorgedepot bezeichnet. Und das ist eben eine geförderte Altersvorsorge, ohne dass Versicherungen beteiligt sind, die diese Garantieleistungen übernehmen mussten. Und von diesem sogenannten Altersvorsorgedepot gibt's jetzt zwei Varianten. Das ist einmal die sogenannte Standardvariante oder das Standardprodukt. Und das ist andere, auf der anderen Seite das sogenannte Individualprodukt. Und wie der Name schon sagt, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass also das Standardprodukt eben von seiner Ausgestaltung her stärker standardisiert ist als das Individualprodukt, was nebenbei gesagt in dem Fall wirklich nicht schlecht sein muss, sondern was ich sogar eher positiv beurteilen würde. Und diese Standardisierung bezieht sich hierbei vor allen Dingen auf die Möglichkeit, auf die Frage, in welche Produkte man investieren kann und auch auf die Frage, wie riskant das Ganze sein soll, sprich, welche Aktienquote, welcher Anteil an Aktien in diesem Depot drin sein soll. Und beim Standardprodukt wird es eben so sein, dass nur zwei Fonds möglich sein sollen, ein eher defensiver und ein eher offensiverer Fonds. In der Regel wird es eine Mischung aus einem Anleihefonds und einem Aktienfonds sein. Und der Kunde kann dann je nach Risikoneigung selber festlegen, wenn er selber entsprechende Vorstellungen hat, wie die Quotierung sein soll. Wenn keine entsprechende Entscheidung vorliegt, dann muss der Anbieter ein sogenanntes Gleitpfadkonzept umsetzen. Und das bedeutet im Kern, dass die Aktienquote mit zunehmendem Lebensalter einfach abgesenkt werden muss. Und da gibt es auch gewisse Grenzen, beispielsweise 5 Jahre vor Auszahlungsbeginn dürfen maximal 50% Aktien im Depot sein und 2 Jahre vor Auszahlungsbeginn maximal 30%. Ja. Aber auch davon kann der Kunde, wenn er unbedingt will, abweichen. Und für dieses Standardprodukt, das Standarddepot, gilt ein Kostendeckel von 1% maximale Gesamtkosten. Leider muss ich sagen, nur für dieses Produkt, denn für das Individualprodukt gibt es keinen Kostendeckel und da ist eigentlich nach wie vor alles offen. Da kann der Kunde mehr Produkte auswählen, er kann auch andere Quotierungen vorsehen. Es können zum Beispiel in Einzelanleihen investiert werden oder in Immobilienfonds. Allerdings sind einzelne Aktien als zu riskant ausgeschlossen und auch Zertifikate sind ausgeschlossen. Das ist also der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien.
Okay, und dann lass uns mal zum wichtigsten Punkt kommen, zumindest für viele Deutsche. Wie wird das Altersvorsorgedepot denn nun konkret gefördert? Wann gibt's Kohle?
Ja, ich glaube, das ist wirklich der interessanteste Punkt oder auch für die meisten Menschen der interessanteste Punkt. Denn die Förderung findet gewissermaßen auf zwei Ebenen statt. Einmal direkte Förderung über Förderbeträge, also wie du sagst, richtiges Geld vom Staat. Aber es gibt auch eine steuerliche Begünstigung. Und diese erste Ebene, das heißt die direkte Förderung durch Förderbeträge, die wurde gestärkt im Vergleich zu Riester, auch im Vergleich zum Erstentwurf der Regierung. Und ich muss sagen, das ist auch richtig so. Denn steuerliche Förderung ist gut und schön, aber wenn jemand so ein geringes Einkommen hat, der zahlt ja kaum Steuern. Dem nützen dann sozusagen auch steuerliche Anreize relativ wenig. Von daher war es schon richtig, dass in dem Bundestagsbeschluss, der eben jetzt dem Bundesrat noch vorliegt, dass hier diese erste Ebene ganz massiv ausgebaut wurde. Und da geht's vor allen Dingen darum, dass von der Höhe des Betrages, den du selber als Eigenleistung erbringst, wird ein bestimmter Prozentsatz als Zulage gewährt. Also der Förderbetrag wird immer als Prozentsatz der eigenen Sparleistung gewährt. Und das führt natürlich dazu, dass wir einen starken Anreiz tatsächlich haben, auch zu sparen. Und dieser Anreiz ist für geringe Einkommen noch viel, viel stärker, wie du sehen wirst. Wir haben auch eine gewisse Mindestleistung, also man muss schon mindestens 120 Euro pro Jahr sparen, weil wir reden also von 10 Euro im Monat, eine Schachtel Zigaretten, wie ich mir sagen habe lassen, das sollte also leistbar sein. Und jetzt muss ich leider ein bisschen ins Detail gehen, Andreas. Wir haben drei Typen von Förderbeträgen, einmal eine Grundzulage, eine Kinderzulage und dann haben wir noch einen sogenannten Berufseinsteigerbonus, der allerdings einmalig gewährt wird von 200 Euro. Und diese Grundzulage, die splittet sich jetzt auf, man könnte sagen, in eine Grundzulage Nummer 1 und eine Grundzulage Nummer 2. Und das heißt konkret, die Grundzulage 1 beträgt 50% der eigenen Sparleistung, aber maximal 180 Euro pro Jahr. Also je nachdem, wie viel du sparst, bekommst du 50% vom Staat drauf, aufgestockt, allerdings mit einer Deckelung von 180 Euro pro Jahr. Und die Grundzulage 2, die greift erst danach, die beträgt nämlich 25% der Eigenleistung, aber maximal 360 Euro pro Jahr. Und die Kinderzulage, da wird es nun vor allem für Familien interessant, die beträgt 100% der Eigenleistung. Allerdings auch hier ein Maximum von 300 Euro Förderbetrag pro Kind, der bezahlt wird, bis das Kind 18 oder 25 ist. Je nachdem, wenn sich's noch in der Erstausbildung befindet, dann wird unter Umständen auch bis 25 geleistet. Aber in der Regel werden das 18, Lebensalter von 18 Jahren sein. Und wie schon, glaube ich, erwähnt, der Berufseinsteigerbonus beträgt einmalig 200 Euro für alle, die jünger als 25 Jahre alt sind.
Oha, das sind ja wirklich wieder mal viele, viele Infos. Stefan, hast du denn da mal für uns vielleicht ein konkretes Rechenbeispiel, was dabei am Ende rumkommen kann, um das Ganze dann doch noch ein Stück weit besser greifen zu können? Ja, vielleicht, ich würde vorschlagen, meine Rechnung ohne Förderung, also wie mit einem normalen Fondssparplan und einmal dann mit der neuen Förderung.
Andreas, ich habe es wirklich mal durchgerechnet und durchsimuliert gewissermaßen. Ja, also gehen wir mal von einer Familie aus mit zwei Kindern, die zwei Verträge abschließt. Und wir unterstellen, dass für die Kinderzulagen, dass die Kinderzulagen 15 Jahre lange bezahlt werden. Und wir gehen von einer Anspardauer von 30 Jahren aus. Als Rendite nehmen wir mal eine etwas konservative Schätzung von 5% per anno nach Kosten. Stell dir mal vor, wir haben es mit einer Eigenleistung einer Familie von 25 Euro pro Erwachsenen zu tun. Na, also so eine Familie kann theoretisch zwei Verträge abschließen. Die Frau und der Mann können jeweils einen Vertrag abschließen und nehmen wir an, die leisten 25 Euro pro Monat. Das heißt, wir haben für die gesamte Familie eine Eigenleistung von 50 Euro pro Monat, sprich 600 Euro pro Jahr. Und diese Familie kriegt jetzt eine Gesamtförderung von 900 Euro per annum. Und legt jährlich dann 900 plus 600 Euro, 1500 Euro per anno am Kapitalmarkt an. Und wenn man sich das jetzt mal über 30 Jahre hochrechnet, dann habe ich hier ein Vermögen von ungefähr 86.000, 87.000 Euro nach 30 Jahren verfügbar. Und das ist für so eine geringe Sparleistung wirklich eine enorme Summe. Und ohne Sparleistung, angenommen, oder ohne Förderung, wenn das Ganze sozusagen einfach in einen normalen Sparplan geflossen wäre, also die 600 Euro oder 50 Euro monatliche Sparleistung in einen normalen Sparplan geflossen wären, würden wir von 39.000 Euro ungefähr ausgehen. Also es ist schon wirklich eine nennenswerte Vermögensbildung. Und das Ganze wird gesteigert, wenn du dir jetzt vorstellst, die Familie würde wirklich sagen, na gut, wir können schon mehr aufbringen als 50 Euro im Monat, sondern nehmen wir an, beide zusammen sind in der Lage, 300 Euro pro Monat, also jeder 150 Euro pro Monat aufzubringen, 3.600 Euro Sparleistung im Jahr, was ja auch nicht der Teufel ist. Ja, dann reden wir von einer Vermögensbildung mit Förderung von ungefähr 337.000 Euro nach 30 Jahren. Ohne Förderung reden wir dann ungefähr von 100.000 Euro weniger, nämlich entsprechend unseren Simulationen 239.000 Euro. Also 100.000 Euro Unterschied macht dann die Förderung im Endvermögen aus. Und ich finde es wirklich, von daher beurteile ich auch den ganzen Ansatz sehr, sehr positiv, finde es wirklich enorm.
Das waren eine ganze Menge Zahlen, aber das Schöne am Podcast ist ja, man kann ja einfach nochmal zurückspulen und sich das Ganze nochmal vielleicht sogar aufschreiben und durchdenken. Also, alles schon mal relativ beeindruckend, Stefan, aber das war ja noch nicht alles, wenn ich richtig informiert bin, denn es gibt ja noch Steuervorteile obendrauf. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge?
Also, wie immer ist es natürlich bei Steuern im Detail sehr kompliziert. Aber das Wichtigste ist, dass auf die Abgeltungssteuer während der Ansparphase verzichtet wird. Und dieser Verzicht, der gilt nicht nur für die förderfähigen Einzahlungen, also bis 1800 Euro pro Jahr, sondern sogar bis zu 6.840 Euro per anno. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil damit endlich auch Kapitalmarktprodukte, also nicht nur Versicherungsprodukte, für die gab es nämlich diese Art der steuerlichen Förderung schon immer, sondern jetzt endlich auch Kapitalmarktprodukte davon profitieren können. Das heißt, wenn Kapitalmarktprodukte für die Altersvorsorge eingesetzt werden, dann sind sie den Versicherungen gleichgestellt, was die steuerliche Behandlung anbelangt. Ja. Und diese 25-prozentige Abgeltungssteuer, die hat natürlich, wenn sie gegriffen hat, immer eine massive, oder die Kapitalbildung während der Ansparphase ganz massiv behindert, weil es wurden ja immer 25% der Erträge abgezogen. Also, während der Ansparphase wird auf eine Besteuerung verzichtet, auch für Produkte ohne Garantieleistung, das ist sozusagen die Neuerung, und das verstärkt natürlich die Dynamik der Kapitalbildung. Das hat man ja hast du ja an den Zahlen gesehen von vorhin. Die Besteuerung wird in die Entnahmephase verlegt. Da spricht man dann von der sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Da werden eben dann die Auszahlungen besteuert. Und zwar entsprechend dem persönlichen Steuersatz. Ja. Daneben gibt es noch eine zweite Ebene des Steuervorteils. Nämlich die Möglichkeit, die Eigenleistung und die bezahlten Zulagen als Sonderausgaben vom zu versteuernden Einkommen abzuziehen. Ja, das ist natürlich für Leute, ich hatte es ja schon angesprochen, es ist natürlich für Leute relativ uninteressant, die ohnehin wenig Steuern bezahlen. Ja, aber für manche mag das natürlich interessant sein, sodass dieser Sonderausgabenabzug, der vermindert das zu versteuernde Einkommen, ist von daher auch nochmal ein gewisser Steuereffekt. Allerdings, diese Form der Steuervergünstigung via Sonderausgabenabzug, der wird mit den Zulagen, mit den gewährten Zulagen, mit den gewährten Förderbeträgen verrechnet, sodass man hier nicht den Vorteil gewissermaßen zweimal kassiert. Ja, da wird im Finanzamt eine sogenannte günstige Prüfung gemacht und je nachdem, was vorteilhafter ist für den Steuerzahler, wird dann zugrunde gelegt. Ja, aber wichtig, der Steuereffekt ist vor allen Dingen darin zu sehen, dass wir eben eine nachgelagerte Besteuerung haben. Während der Ansparphase wird auf die Abgeltungssteuer verzichtet und das verstärkt die Dynamik der Kapitalbildung.
Also Haken hinterm Thema Steuern, Haken hinterm Thema Förderung. Beides enorm wichtig in dieser Konstellation. Und dann hast du ja noch von den Kosten gesprochen, die ja auch zuletzt noch mal ein Stück weit gedrückt worden sind. Also unser dritter Punkt, auf den wir unbedingt schauen sollten. Wie schaut die Kostenstruktur jetzt konkret aus? Wie macht sich das bemerkbar?
Das ist auch ein Punkt, den ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig halte und der Gott sei Dank jetzt auch mit in die neue Variante des Altersvorsorgedepots übernommen wurde. Nämlich bei Riester gab es überhaupt keinen Kostendeckel. Und das hatte ich ja schon angesprochen. Das war ja eines der Hauptprobleme, dass hier eben dann die Anbieter zugelangt haben, die Intransparenz ausgenutzt haben und mit die teuersten Produkte verbaut haben. Und jetzt gibt es einen Kostendeckel. Ursprünglich im Erstentwurf waren es 1,5% per anno, was ehrlich gesagt unter uns gesagt viel, viel zu hoch war. Und dieser wurde nun auf 1% abgesenkt. Also 1% maximale Gesamtkosten dürfen aufgerufen werden. Allerdings, und das ist sozusagen der Wermutstropfen, nur für das Standardprodukt. Für das Individualprodukt gibt es nach wie vor keinen Kostendeckel. Also wir haben 1% maximal Gesamtkosten per anno des gebildeten Vermögens, aber keine Kostenbegrenzung für das Individualprodukt. Und hier sehe ich nämlich genau das Problem. Ja. Denn wir müssen uns ja klar machen, dass die meisten Menschen, ich habe gestern im Radio eine Umfrage wieder dazu gehört, die meisten Menschen sagen auch von sich selber, ich habe keine Ahnung vom Anlegen. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Ja. Das heißt, sie verlassen sich blind oder müssen sich fast blind auf die Anbieter verlassen. Und wenn wir nun zwei Produktkategorien haben, eine Individualproduktkategorie und eine Standardproduktkategorie, wobei die eine einen Kostendeckel hat und die andere nicht, dann kann sich jeder ausrechnen, was da passieren wird. Es besteht die große Gefahr, dass von den Anbietern das Standardprodukt schlecht geredet wird. So ungefähr, das ist nichts für Sie, lieber Kunde, sondern es ist was für die Billigheimer. Ja, da haben wir was viel, viel Besseres für Sie. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber wenn Sie ein besseres Auto haben wollen, müssen Sie auch ein bisschen mehr bezahlen. Das sieht jeder ein. Ja. Und das stimmt einfach nicht, dass das richtig ist. Richtig wäre im Grunde, dass die Leute in die Standardprodukte gehen. Ja. Also da sehe ich eine gewisse Gefahr. Vielleicht male ich da den Teufel auch an die Wand und es kommt nicht schlimm, aber da ist eine gewisse Gefahr. Mir wäre es lieber gewesen, es hätte einen Kostendeckel für jede Art des Altersvorsorgedepots gegeben. Aber ist nicht so, wir müssen mit dem leben.
Naja, werden wir ein Stück weit abwarten müssen, was dann am Ende wirklich draus wird, wie das gelebte Praxis ist. Aber spannend schon mal der Hinweis zu den unterschiedlichen Kostenstrukturen und Möglichkeiten, dass da Anlegerinnen und Anleger drauf achten, lieber Stefan. Am Ende, und darum geht's ja letztlich auch, will ich als Rentner von dem ganzen Spaß ja auch noch ein bisschen was haben. Das heißt, wir müssen natürlich auch über die Auszahlungsmodalitäten reden. Wie sehen die aus und kann man im Notfall auch etwas vorzeitiger aussteigen, wenn ich vielleicht früher ans Geld muss?
Naja, Andreas, ich meine, es ist dein Geld, es ist dein Depot als Anleger. Ne? Das heißt, du kannst immer ran. Das muss jetzt klar sein. Und es ist auch vorgesehen, dass wirklich nur in liquide Wertpapiere investiert werden kann, die gegebenenfalls auch verkauft werden können. Problem ist nur, wenn du einfach zugreifst, was weiß ich, weil du dir eine Luxusreise gönnen willst oder irgendwas anderes anstellen willst, dann ist es eine sogenannte förderschädliche Verwendung. Und in dem Fall müssen alle erhaltenen Zulagen und auch eventuell erhaltene Steuerersparnisse zurückgezahlt werden. Das ist das Problem. Denn der Gedanke ist ja schon, dass Vermögen gebildet werden soll, das dann später dafür verwendet wird, die Altersvorsorge oder sagen wir, das Alterseinkommen aufzumöbeln und zu erhöhen. Ja? Also wenn du vorzeitig was rausziehst, förderschädlich rausziehst, musst du die geförderten Beträge zurückbezahlen. Davon gibt es kleine Ausnahme. Man kann am Auszahlungsbeginn, der mit 65 gegebenenfalls auch früher sein kann, aber in der Regel mit 65 beginnt, am Auszahlungsbeginn können bis zu 30% des Depotwertes entnommen werden und irgendwas anderes damit gemacht werden, ohne dass das förderschädlich ist. Zum Beispiel, das ist noch eine weitere Ausnahme, kann auch, wenn du sagst, meine Altersvorsorge besteht jetzt darin, dass ich eine selbstgenutzte Immobilie mehr erwerbe, dann spare ich mir die Miete, dann kannst du auch den ganzen Betrag rausziehen. Ja. Aber wie gesagt, vorgesehen ist erst frühestens ab 65, gegebenenfalls, wenn der gesetzliche Renteneintritt früher ist, kann das auch zum früheren Zeitpunkt sein. Und was kannst du dann damit machen? Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder zu einer Versicherung gehen und dir eine sogenannte Leibrente kaufen. Das heißt, da bekommst du dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einen bestimmten Betrag ausbezahlt. Oder du kannst dir einen Entnahmeplan, einen nach wie vor kapitalmarktbasierten Entnahmeplan stricken lassen von einer Bank, von einem Finanzdienstleister, der dann allerdings mindestens bis zum 85. Lebensjahr laufen muss. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen einen Entnahmeplan, der läuft von 65 bis 73, ja, sondern er muss dann von 65 bis 85 laufen. Dass man das, wie man das im Fachjargon nennt, annuitiert, also eine Annuität daraus macht.
Gut, dass wir auch das geklärt haben, denn ich denke, da wird auch vieles noch nachgefragt werden müssen, wie dann eben mit der Auszahlung vorgegangen werden kann. Denn wir wollen ja in der Tat am Ende an unsere Kohle ran. Stefan, wie sieht's jetzt eigentlich mit den alten Riester-Verträgen aus? Wir haben vorhin über Riester gesprochen, darüber auch, dass sich viele, viele darüber freuen, dass die es nicht mehr ins nächste Jahr oder Jahrzehnt schaffen. Was passiert aber jetzt mit den bestehenden Verträgen? Kann ich da ohne weiteres auch wechseln?
Du kannst wechseln. Das ist natürlich ein integraler Bestandteil des Ganzen, dass man so. Es gibt ja wahnsinnig viele Riester-Verträge, die stillgelegt sind, die einfach nicht weiter bezahlt werden, die also nicht gekündigt wurden, sondern stillgelegt wurden, weil die Leute einfach es mitbekommen haben, dass es nichts bringt, ja, da haben die einfach gesagt, da zahle ich nicht mehr weiter ein, aber der Vertrag, der ruht sozusagen nur. Und diese Verträge können nahtlos, und es muss auch kostengünstig geschehen, in neue Verträge überführt werden. Aber es gibt auch einen Bestandsschutz, das heißt, alte Riester-Verträge, auch wenn man das eigentlich nicht will, aber alte Riester-Verträge können weiterlaufen, nur ab 1.1.27, wenn das denn so kommt. Ab 1.1.27 können keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen werden, sondern nur neue Altersvorsorgedepot im neuen administrativen Mantel, wenn man so will. Ja. Es muss also auf jeden Fall ein förderunschädlicher Wechsel möglich sein, und er ist auch möglich. Man kann ohne Probleme die Beiträge in das neue Altersvorsorgedepot lenken.
Mensch, was ich wieder alles lernen von dir heute hier. Auch neue Worte, förderunschädlich. Ich meine, darauf muss man erstmal kommen, aber das ist dieser Gesetzestext wahrscheinlich, den du da immer wieder auch zitieren musst. Förderunschädlich, aber klar, darum geht's ja am Ende des Tages. Und wir müssen unbedingt nochmal auf einen Punkt kommen, Stefan, bei dem sich am letzten Beschluss oder zum letzten Beschluss auch nochmal was verändert hat, nämlich bei den Parteien, die neue private Altersvorsorge anbieten dürfen. Was hat sich geändert und vor allen Dingen, wer darf dieses Altersvorsorgedepot anbieten?
Zu meiner Verteidigung muss ich jetzt schon mal sagen, das Wort förderunschädlich stammt nicht von mir.
Weiß ich. Alles klar, habe ich auch gesagt. Das steht wahrscheinlich in Gesetzestexten drin, genau, ja.
Das sind die Bürokraten dieser Republik, ja. Aber genau. Um auf deine Frage zu kommen, im Ursprungsentwurf und auch in der ganzen Diskussion war eigentlich immer davon die Rede, dass private Anbieter sozusagen diese Altersvorsorgedepots anbieten, also Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und vor allem auch Fintechs, die spielen ja auch bei den jungen Anlegern so eine enorm große Rolle. Ja. Aber sozusagen auf den letzten Metern ist jetzt eine andere Sache noch reingerutscht, nämlich jetzt soll es auch einen öffentlichen oder halböffentlichen Anbieter geben. Man weiß noch gar nichts, wer das sein soll. Also das sind die unterschiedlichsten Vermutungen in der Diskussion. Nämlich, es könnte die Bundesbank sein, es könnte die Kreditanstalt für Wiederaufbau sein und so weiter. Also es soll einen öffentlichen Anbieter geben. Ich persönlich bezweifle, dass ein öffentlicher Anbieter bis 1.1.27 sozusagen in die Gänge kommt und das auf die Beine stellt. Aber diese Möglichkeit soll jetzt noch eröffnet werden, dass neben der privatwirtschaftlich organisierten Finanzindustrie sozusagen jetzt auch ein öffentlicher Anbieter so ein Altersvorsorgedepot anbieten kann, ähnlich wie das in Schweden beispielsweise auch der Fall ist.
Tja, dann haben wir, glaube ich, alles beisammen, was zum heutigen Zeitpunkt wichtig ist, was man wissen muss, um entsprechend vorbereitet zu sein. Dann bleibt uns eigentlich nur noch das Fazit, Stefan. Also, es scheint so, es könnte wirklich positiv, richtig positiv werden und gut werden, dieses Altersvorsorgedepot. Wie siehst du das Ganze unterm Strich?
Also, ich beurteile es tatsächlich auch unterm Strich positiv. Ja, vor allem das, was ich versucht habe, schon ein paar Mal sozusagen anzusprechen und zu betonen, nämlich, dass hier, glaube ich, wirklich die Chance besteht, dass man nennenswerte Vermögensbildung auch für kleine Sparbeträge ermöglicht. Natürlich könnte es nicht in die Millionen gehen, wenn du nicht sparst, aber du hast das ja an dem Beispiel gesehen, 80.000 Euro zu haben für jemand, der im Monat für eine Familie, die 50 Euro spart, im Monat ist, oder 25 Euro pro Nase spart, ist schon enorm. Ja, also das kann gelingen, wenn diese Probleme sich nicht manifestieren, dass sozusagen das Standardprodukt zu schlecht geredet wird. Das sehe ich nämlich eines der Hauptprobleme, dass die Finanzbranche, sagen wir, über weite Strecken kein Interesse daran hat, Standardprodukt unter die Leute zu bringen, weil sie eben kostenmäßig besser verdienen oder weil sie besser verdienen aufgrund der höheren Kosten im Individualprodukt. Ganz platt gesagt, dass das Standardprodukt sozusagen schlecht geredet wird als ein Produkt für die Billigeimer. Ja, das ist die gewisse Gefahr. Weiteres Problem, da muss man aber abwarten, wie es dann gestaltet wird, könnte auch bei dem öffentlichen Anbieter entstehen. Wir haben nämlich in Schweden zum Beispiel, da hat es ja schon angesprochen, gibt es einen öffentlichen Anbieter, und man weiß mittlerweile, dass die Teile der Verwaltungstätigkeit, die damit verbunden sind, gar nicht in die sozusagen in die Kostenkalkulation mit einrechnen und dass sie deshalb so extrem günstig sind, weil sie keine wirkliche Vollkostenkalkulation machen, sondern die ganze Administration, die damit natürlich auch verbunden ist, dem Steuerzahler aufbrummen. Ja, also das will ich jetzt nicht verschreien, wir wissen nicht, ob das so sein wird, aber das ist eine potenzielle Gefahr. Und ein weiterer Punkt ist ein bisschen so, ist aber so ein bisschen ein Steckenpferd von mir oder ein Punkt, auf den ich schon seit längerem rumreite, nämlich ich hatte ehrlich gesagt auch die Hoffnung, dass mit dem neuen Altersvorsorgedepot auch ein bisschen ein großer Wurf verbunden ist, indem man das ganze Alterssystem, das Altersvorsorgesystem reformiert. Du weißt ja, unser gesamtes Altersvorsorgesystem ruht ja auf drei Säulen. Der gesetzlichen Altersvorsorge, die ja jetzt durch unseren Kanzler wieder ins Gerede gekommen ist, weil er von Basisversorgung gesprochen hat. Ja, also die gesetzliche Altersvorsorge, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Ja? Von der privaten Altersvorsorge haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Und die Änderung hätte eigentlich die Chance geboten, die Säule der betrieblichen Altersvorsorge im Grunde abzuwickeln. Nicht, weil ich keine betriebliche Altersvorsorge haben will, sondern man hätte den Betrieben die Möglichkeit geben können, ihre Beiträge einfach zum privaten Topf der Altersvorsorge dazuzuzählen. Denn du musst wissen, die Säule der betrieblichen Altersvorsorge ist unglaublich kompliziert. Das ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ja. Was aber nicht bei den Kunden ankommt. Meine Hoffnung wäre gewesen, dass man das ganze System verschlankt, von drei auf zwei Säulen übergeht. Aber so sieht's leider nicht aus. Aber man darf ja auch nicht zu viel erwarten. Unterm Strich, wie gesagt, sehe ich das positiv, weil damit wirklich die Chance besteht, endlich Vermögensbildung auch für geringere Einkommen auf breiter Front möglich zu machen.
Naja, und manchmal muss man ja auch schon mal mit dem ersten Schritt, selbst wenn noch nicht der ganz Große ist, zufrieden sein. Vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen was in den kommenden Jahren hinzu. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für diese Einordnung. Da waren tatsächlich viele, viele Infos dabei, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wer noch etwas tiefer in das Thema zielgerechte Altersvorsorge einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 131 mit Aktien fürs Alter vorsorgen, auch noch über 50. Hallo. Hallo, na klar, auch über 50, aber hören Sie da natürlich auch gerne rein. Dieser Podcast erscheint immer freitags alle zwei Wochen. Wenn Sie denn mögen, hören Sie rein, bleiben Sie uns treu. Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, Sie können Ihren Freunden und Bekannten Bescheid geben, dass es klug Anlegen gibt, weil da kann man eine ganze Menge lernen, haben Sie ja heute auch gemerkt. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos dann auf www.quirinprivatbank.de. Und ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.